Karl-Heinz Granitzer, Hall of Famer in New York City. Für das Herrengedeck mit Andreas Kulik wünsche ich einen erholsamen und wunderbaren Abend.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Einen schönen guten Abend wünscht Andreas Kulik live mit dem Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Radio 4FM 102,6. Ja, und heute Abend habe ich einen Gast in der Sendung, der sich in seinem journalistischen Alltag oft mit dem Thema Fußball auseinandersetzt. Er wurde in Schwäbisch Gmünd geboren, ist aufgewachsen in Stimpfach in Nordwürttemberg und über sich selbst sagt er, dass er von Kind an ein ordentlicher Anhänger des VfB Stuttgart war, zumindest so lange, bis Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder 1998 den Trainer Joachim Löw entließ und Winfried Schäfer an seiner Stelle verpflichtete. Dies bedeutete das Ende seiner Liebe und heute ist er Anhänger des VfL Wolfsburg. Er war von 95 bis 99 Sportredakteur bei der Taz und berichtete als Fußballreporter von der EM 96 und der WM 1998. Außerdem erfand er den sogenannten Berti-Faktor. Was das ist, da gehen wir nachher noch drauf ein. Und er war Kolumnist beim legendären Fußballmagazin Hattrick. Ja, und kürzlich, da stellte er fest, dass es nicht etwa Günter Netzer, sondern vielmehr Sigi Held war, der 1972 in Wembley aus der Tiefe des Raumes kam. Was es damit auf sich hat, das frage ich ihn gleich selbst. Live zugeschaltet aus Berlin ist Taz-Chefreporter Peter Unfried. Willkommen im Herrengedeck, Herr Unfried.
Ja, guten Tag, Herr Kulik. Freue mich, dass ich da bin.
Ja, Herr Unfried, ich habe es gerade gesagt, Sie haben sich neulich nochmal das EM-Viertelfinale 72 England-Deutschland angesehen. Warum?
Ja, ich habe es mal angeguckt, weil es eben 40 Jahre her war. Und weil es wieder losging, dass diese ganzen Geschichten auftauchten, wie genial Günter Netzer war und Beckenbauer, Rambazamba. Und da dachte ich, naja, ich denke das auch, dass es so war, aber ich bin nicht sicher. Ich gucke mir das Spiel lieber nochmal an. Und dann war es ganz anders.
Ja, Sie haben nämlich, was ganz anders und ganz gravierend war, festgestellt, dass es nicht etwa Günter Netzer war, der in diesem Spiel aus der Tiefe des Raumes kam, sondern Sigi Held. Wie lässt sich diese Feststellung denn belegen?
Na, es war so, dass ich das Spiel eben als Achtjährige 1972 angeguckt habe und den Rest eben auch immer nur über das Lesen, über dieses Spiel, klassische Mythologisierung von Fußball. Das hat sich immer mehr gesteigert und dann dachte ich, ich muss mir das Spiel jetzt einfach nochmal angucken und zwar richtig von Minute 1 bis Minute 90. Und dann habe ich eben sagen mit dem Repertoire, wie man heute Fußball sieht, das Spiel angeguckt und habe eben festgestellt, dass Günter Netzer teilweise, wenn man so will, aus der Tiefe des Raumes kommt, aber das ist mitnichten jetzt so, wie das jetzt im Schrifttum dann überhöht worden ist und es hat auch keinen Einfluss auf das Ergebnis des Spiels, sondern entscheidend für das Ergebnis des Spiels ist eben Sigi Held und der Witz ist, dass wenn man Leute fragt, auch Fußballexperten, ob sie nicht mal diese Mannschaft von Wembley vor 40 Jahren aufzählen wollen, also die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten, dann schaffen sie auch meistens 9 oder 10 Spieler. Aber Sigi Held ist ganz an der Kante. Also ganz viele Leute wissen oder wussten nicht mal, dass er mitgespielt hat.
Kann man daraus schließen, dass Sigi Held vielleicht unterschätzt wurde oder bis heute unterschätzt wird?
Naja, es sind unterschiedliche Ebenen. Also zum einen ist es so, dass Sigi Held, der ja auch Mitglied der Finalmannschaft von 1966 war, die aber verloren hat, der auch mitgespielt hat 1970 in dem legendären Halbfinale gegen Italien, das auch verloren gegangen ist, keine Figur ist, die jetzt heute noch, sag mal, im Brennpunkt des Bundesliga-Geschehens steht und deshalb so ein bisschen eben auch an den Rand gedrückt wurde. Und Geschichte wird eben geschrieben von den Siegern und von denen, die denen man die Mikrofone hinhält. Und das sind eben Franz Beckenbauer, Günter Netzer, dann Uli Hoeneß und vielleicht dann noch so ein bisschen Paul Breitner. Und Sigi Held, der hat sich ja sowieso nie, sagen wir mal, ausschweifend geäußert, und so ist es eben gekommen, dass diese Mythen, die deutschen Fußballmythen, im Wesentlichen aus Sicht von Beckenbauer und Netzer transportiert werden. Und Günter Netzer, ich weiß nicht mal, ob er das selber überhaupt weiß, aber der wird natürlich jetzt kein Interesse daran haben zu sagen, die überragende Figur übrigens war eigentlich Sigi Held.
Das glaube ich auch nicht. Jetzt ist es ja aber so, dass man dennoch Netzer, diesen Satz Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Wissen Sie eigentlich, wo der herkommt und wie der dann zustande kam?
Ja, das ist ja auch einer dieser Dinge, dass ganz, also wir reden jetzt von Eingeweihten, dass ganz viele der Eingeweihten eben immer diesen Satz geraunt haben, Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Und der Satz ist von Karl-Heinz Bohrer, dem früheren Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und dazu muss man eben wissen, dass Bohrer erstens mal einer der wichtigsten deutschen Intellektuellen nach 1945 ist und er andererseits sich aber sehr früh für Fußball interessiert hat, als das noch nicht standesgemäß war, jetzt bei politisch Linken, was er nicht war, und bei Intellektuellen, was er eindeutig ist. Und dadurch, dass er eben zu diesem Zeitpunkt, frühe 70er Jahre, über Netzer die Tiefe des Raumes und Wembley geschrieben hat, hat er den Fußball auf eine gewisse Art und Weise auch satisfaktionsfähig gemacht in den höheren Ständen. Und dadurch hat dieser Satz eine enorme Wichtigkeit bekommen, die jetzt in keinem Verhältnis steht, zum Beispiel für das Gesamtwerk von Bohrer. Und für Bohrer ist es möglicherweise unangenehm, dass man sich ganz stark über seinen Netzersatz an ihn erinnert. Aber dadurch ist dieser Satz eben hängen geblieben, und auch da war es so, dass die ganzen Leute, die heute noch sagen, ja, Tiefe des Raumes, Karl-Heinz Bohrer, die haben diesen Originalartikel natürlich nie gelesen. Und ich habe mir den dann kommen lassen aus dem FAZ-Archiv und habe eben festgestellt, dass auch dieser Teil des Mythos stark relativiert werden muss, denn Bohrer selber war überhaupt nicht in Wembley, jedenfalls nicht bei diesem Spiel 1972, sondern er war 1973 in Wembley, als England gegen Polen nur 1:1 gespielt hat und deshalb die WM 74 in Deutschland verpasst hat. Aber in diesem Zusammenhang, eineinhalb Jahre später, schreibt er eben diesen Satz, der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer hatte Thrill, also auch ein ganz anderer Satz als der, der überliefert wurde. Und das ist dann das, was heute hängen geblieben ist. Und das fand ich einfach lustig, weil ich selber eben diesen Mythos und auch diesen Satz in mir getragen habe und mir 40 Jahre nicht die Mühe gemacht habe, überhaupt erstmal nachzuprüfen, ob das überhaupt alles so war. Und dann habe ich am Ende dann auch gedacht, das wird mir eine Lehre sein. Es gibt noch andere Dinge, die ich vielleicht auch nochmal überprüfen sollte.
Ja, und überprüft haben Sie auch Netzers Elfmeter zum 2:1, denn der war ja tatsächlich reingezittert. Sie aber hatten ihn in Ihren Kindheits- oder aus Ihren Kindheitserinnerungen noch als völlig cool und sicher verwandelten Strafstoß im Gedächtnis. Wie konnten Sie sich denn so täuschen?
Ja, ich glaube, dass also Netzer selber sagt es ja auch immer, dass er ihn souverän reingeschossen hat. Ich glaube inzwischen, dass das ironisch ist. Aber ganz sicher kann man sich bei Netzer ja nie sein. Aber es war eben so, dass dieser mythische Netzer diese Figur jetzt für mich und eben auch für Teile von deutschen Fußballinteressierten, die jetzt eher aus dem politisch linken Spektrum kommen, eben immer eine Gestalt war, die überlebensgroß war, aber eben auch anders als der normale Deutsche. Das ist ja das Wichtige an diesem Netzer-Mythos, dass wir uns immer eingebildet haben, gut, das hier sind die Deutschen, die die ganze Welt hasst, völlig zu Recht hasst, weil sie erstens mal eine große geschichtliche Schuld tragen und zum anderen ein scheiß Fußballspiel. Und dann gibt's aber Günther Netzer und bei dem war alles ganz anders, denn der hat einen schönen Fußball gespielt. Und deshalb ist alles, was im Zusammenhang mit Netzer steht, wird eben auf diese kurze Phase 1972 und das auch legendäre Pokaltor gegen den 1. FC Köln reduziert. Und alles ist eben übermenschlich, überlebensgroß. Viele Leute wundern sich ja dann auch oder haben sich gewundert, als er dann später Fernsehkommentator wurde, was das eigentlich für ein konservativer, würde ich sagen, strunzkonservativer Mensch ist, der ständig von den deutschen Tugenden redet, wo wir uns damals immer eingebildet haben, dass er die deutschen Tugenden ad absurdum geführt hat. Also auch da ist es so, dass ich im reiferen Alter dazulernen musste.
Ja, damals war er noch ihr Held. Sie haben es gesagt, er wurde ja auch mythologisiert. Und Sie beschlossen sogar, sich fortan die Haare wachsen zu lassen. Haben Sie ihm auch noch irgendwie anders nachgeeifert?
Naja, es war noch tatsächlich so, man hatte eben, also wie gesagt, ich war 8 damals, selbstverständlich hatte man ein Trikot mit der Nummer 10, weil Netzer die 10 hatte. Und man hatte auch Puma Fußballschuhe und nicht Adidas, weil Adidas war Franz Beckenbauer und Puma war Günther Netzer und solche Dinge. Und selbstverständlich, als er dann zu Real Madrid ging 1973, interessierte ich mich dann auch für Real Madrid und konnte die Mannschaft aufzählen und hatte dann auch ein Real Madrid Wimpel, das war natürlich Pflicht.
Jetzt haben Sie es schon erwähnt, Netzer stand ja eigentlich, wie zum Beispiel auch Cesar Luis Menotti, für den linken Fußball. Was meint denn dieser Begriff eigentlich genau?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da muss ich ein bisschen ausholen und eben sagen, dass es so war, dass Fußball eben im gebildeten und auch im linken Spektrum eben bis in die 80er Jahre im Grunde nicht satisfaktionsfähig war. Also zum einen galt das als eine extrem konservative Geschichte, der DFB traditionell auch die Rolle im Nationalsozialismus und dann eben auch ein sehr verknöcherter Verband nach 1945. Das hat man, das wurde immer wieder bewiesen, die Bundesliga im Grunde auch. Und da hat die linke Geschichtsschreibung eben Borussia Mönchengladbach Anfang der 70er die große Erfolgsphase mit den ersten beiden Meisterschaften mit Günter Netzer und dann auch die deutsche Nationalmannschaft in diesem glücklichen Moment 1972 als Erfolg und höchste Ästhetik zusammenkommen zu schienen, das hat man eben vereinnahmt und hat irgendwie gesagt, okay, die anderen und so weiter, das sind nicht wir, aber wir sind ja die Guten, die Linken und Netzer und Mönchengladbach in dieser Phase, das war das Gute, was im Grunde das verkrustete Deutschland, so ähnlich wie Rudi Dutschke und Daniel Cohn-Bendit mit den 68ern aufgebrochen haben und der Helmut Böttiger, der Literaturkritiker, der Frankfurter Rundschau, der hat dann auch diese legendären Sätze geschrieben, dass Netzers Pässe den Geist der Utopie atmeten und dass seine langen Haare mehr wollten. Also das war eben die Rebellion gegen dieses angepasste, kleinbürgerliche Deutschland, das wir da auch im Fußball aufbrechen sahen.
Brachte denn die Einführung oder die Auseinandersetzung mit dem Begriff linker Fußball dann auch eine erhöhte Zuwendung Intellektueller zu dem Sport mit sich?
Das sind, glaube ich, parallele Bewegungen, die sich da gleichzeitig vollzogen haben. Also zum einen Normalisierung, ganz einfach, zum anderen eine Kommerzialisierung, Popularisierung, die auch eben damit zusammenhing, dass das Fernsehen eingestiegen ist, überhaupt das Fernsehen farbig wurde und regelmäßig übertragen wurde. Früher musste ja nur eine Bandenwerbung irgendwo rumstehen, dann wurde das Mönchengladbach-Spiel nicht übertragen. Das war ja eine Katastrophe. Also insofern, die Kommerzialisierung hat auch ihre guten Seiten. Das würde heute nicht mehr passieren. Und so gab es eben unterschiedliche Bewegungen. Und eine Bewegung war auch, dass Intellektuelle sich trauen konnten, langsam, ganz langsam, sich zu sagen, dass man sich für Fußball interessiert. Und das war auch bei den, sagen wir jetzt mal, alternativ politisch Linken auch so, dass das im Zuge der 80er Jahre dann, dass man sich outen konnte. Das war in den 70ern mit Netzer und so noch eine ganz kleine Gruppe und dann mit Volker Finke und dem SC Freiburg. Anfang 90er ist das dann explodiert.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Sie auch damals dann den gleichen Tabak geraucht haben wie Volker Finke?
Das war eine literarische Einfügung in meinem Text. Ich habe gar nicht geraucht, aber wenn ich geraucht hätte, hätte ich selbstverständlich den Tabak von Volker Finke geraucht.
Gut, ich denke, es ist Zeit, dass wir mal ein bisschen Musik machen. Sie haben sich zwei, wie ich finde, sehr schöne Titel ausgesucht und die dürfen Sie jetzt auch gerne mal anmoderieren.
Ja, der eine Song ist, wenn ich das richtig weiß, Fußball ist immer noch wichtig, von Fettes Brot. Das ist meines Wissens der einzige wirklich geglückte Fußballsong, der im Grunde das romantische Moment des Fußballs pathetisch, aber trotzdem unpeinlich rüberbringt und trotzdem eine wahnsinnige Hookline hat, also ein echter Hit im Grunde. Und der zweite Titel, was war das?
Da haben Sie sich von Japanik was ausgesucht.
Japanik, Nevermind. Genau. Japanik ist zumindest für das, was ich kenne, im Moment im deutschsprachigen Pop das Nonplusultra und Nevermind ist einfach ein großartiger Song.
Ja, die zwei hören wir uns jetzt an und danach sind wir mit einem weiteren Gesprächsblock wieder da. Bis gleich.
Manchmal kommst du noch vorbei an diesem Klotz aus Beton. Dein Club hat wieder mal bloß an Erfahrung gewonnen. Kein Bock auf eine weitere verkorkste Saison. Und Fußball ist gar nicht so wichtig. Jetzt stehst du da allein vorm Stadion. Bist fest entschlossen, nicht mehr wiederzukommen. Vis-à-vis von meinem Fenster steht Sebastian in the rain. Er steht da täglich Stunden, ich kann ihn rauchen sehen. Er wartet da auf niemand, ich seh's an seinem Blick.
Herrengedeck. Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Mit Andreas Kulik.
Herrengedeck auf Radio Free FM.
Und mit Peter Unfried in Berlin am Telefon, der Chefreporter der Taz. Herr Unfried, lassen Sie uns mal auf Ihr eigenes Fantum zu sprechen kommen. Sie waren lange Fan des VfB Stuttgart. Jetzt sind Sie Anhänger des VfL Wolfsburg. Was ist passiert?
Ja, das ist natürlich eine seltsame Geschichte. Also es war tatsächlich so, wie Sie schon angedeutet hatten. Ich war ein sozusagen rechtmäßiger Fan des VfB. Mein Großvater hat mich ins Neckarstadion gebracht, als noch Horst Köppel gespielt hat, dann Buffy Edmeier und so weiter, Hansi Müller, Karl-Heinz Förster, bla bla bla. Und dann war es aber so, dass man als Fußballfan ja im Grunde wird immer behauptet, du wirst als Fan geboren und du stirbst als Fan eines bestimmten Clubs, unabhängig davon, was passiert und auch wie sich die Verantwortlichen verhalten. Und ich hatte aber schon immer ein Problem mit dem langjährigen Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder. Und es war dann eben tatsächlich so, als der VfB diese wunderbare Mannschaft hatte mit Balakow, Bobic, Elber und auch noch ein paar anderen und Joachim Löw, die hat spielen lassen oder ihnen das Spielen beigebracht hat und die ins Europapokalfinale gekommen sind und die Bundesliga aufgemischt haben. Und dann hat da Mayer-Vorfelder den Joachim Löw auf eine aus meiner Sicht unangenehme Art und Weise rausgeekelt und hat dann ausgerechnet den KSC-Trainer Winfried Schäfer verpflichtet. Und da habe ich dann einfach gesagt, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr mit. Und das will ich doch überhaupt erst mal sehen, ob man als Fan tatsächlich eines Clubs sterben muss, wenn man dazu geboren wird oder wenn ein der Großvater dazu verleitet hat. Und dann habe ich im Grunde meine Liebe gekündigt und war dann heimatlos zunächst mal ein paar Jahre. Ich war dann auch eben in Berlin und Hertha BSC ging eben aus den üblichen kulturellen Gründen auch nicht. Also da wollte man auch nicht Fan sein. Und dann hat es mich eines Tages mal tatsächlich nach Wolfsburg verschlagen zu einem Spiel, weil das mit dem ICE in einer Stunde zu erreichen ist. Aber ich wollte eigentlich schon immer auch schon noch Fußball sehen, Bundesliga-Fußball, auch wenn ich jetzt dann kein Sportjournalist oder Reporter mehr war. Aber das war mir schon wichtig. Und dann bin ich da hingekommen und da war Wolfgang Wolf Trainer und dann habe ich mal doch eine Geschichte gemacht und hatte mir das neue Stadion gezeigt, wie das gebaut wird und irgendwie, das wird ja alles ganz toll. Und irgendwie bin ich dann auf die schiefe Bahn geraten und dann habe ich eine emotionale Beziehung zum VfL Wolfsburg angefangen.
Und wie schwer war denn jetzt tatsächlich die Kündigung an den VfB Stuttgart?
Ja, das ist halt, war tatsächlich so wie in klassischen Liebesbeziehungen, dass die Liebe ist über Jahre erkaltet oder immer kälter geworden und im Grunde war das dann sozusagen einfach ein Schnitt, wo eigentlich sowieso nicht mehr viel da war. Aber worum es mir dann eben tatsächlich geht, ist, dass auch das eine unhinterfragte Geschichte häufig ein Fußballmythos ist, dieses geboren werden und sterben müssen und dafür werden dann auch immer Belege genommen, also es gibt eben eine Reihe von Fans, bei denen das so ist, aber wenn wir jetzt mal gucken, bei den 100% Fußballinteressierten, dann sind das vielleicht maximal 10%, die wirklich so hardcore einmal VfB, immer VfB oder andere Clubs sind, die anderen sind emotional gar nicht so nah an dem Spiel oder an einem Club und sind durchaus in der Lage, im Laufe ihres Lebens mal für, wie es bei mir war am Anfang, auch Mönchengladbach interessant zu finden. Teilweise habe ich Schalke interessant gefunden und so geht es eben vielen Leuten. Aber ich wollte dann im Grunde eben auch noch sehen, sozusagen ein selbstsoziologisches, psychologisches Experiment, ob man denn auch den am weitesten entfernt scheinenden Club emotional, den im Grunde alle blöd finden und hassen, ob man auch tatsächlich Fan des VfL Wolfsburg sein kann. Und ich kann Ihnen sagen, es geht ohne Probleme. Es ist im Grunde vermutlich wie bei jedem anderen Club, nur dass einem ungleich größeres Unverständnis entgegenstößt, wenn diese berüchtigte Frage kommt. Also bei mir ist es eigentlich so, irgendwann, man steht so rum auf Partys und so und dann kommt das Gespräch ja heutzutage immer auf Fußball. Das ist ja auch ein Teil dieser Mittelschichtisierung, dass heute eigentlich alle Leute in der Lage sind und auch sein müssen, sich qualifiziert über Fußball zu unterhalten oder zumindest so zu tun. Und dann sagen die, ja, so, für uns, für welchen Club bist du denn so? Und dann sage ich, ja, für Wolfsburg. Und dann gucken die mich an wie so ein Eisenbahnzug Und dann sagen die, naja, bist du in Wolfsburg geboren? Dann sage ich, nee. Und dann sagen die, ah, aber du hast in Wolfsburg mal gelebt, oder? Und dann sage ich, nee. Und dann wissen sie nicht, was sie mit mir anfangen sollen und drehen sich weg. Und dann bin ich irgendwie für die erledigt. Aber ich kann damit umgehen.
Das heißt, um bei der Liebesbeziehung zu bleiben, das Interesse an Ihnen erkaltet, wenn Sie sagen, wer Ihre Frau ist, Ihre neue?
Es ist ein wahnsinniges Unverständnis, weil das jenseits von den kulturell eingeübten Pfaden ist.
Ja, aber jetzt haben Sie ja gerade zwei Begriffe erwähnt, die, denke ich, ganz wichtig sind. Das eine ist Interesse und das andere ein Stück weit emotionale Distanz. Denn ich denke mal, beides haben Sie gebraucht, als Sie von der EM 96 und der WM 98 berichtet haben. Waren Sie da jeweils vor Ort?
Ja, selbstverständlich. Ich war in England 96 und da 5 Wochen lang in Frankreich 1998 in Nizza hatten wir damals wie die deutsche Nationalmannschaft so eine Art Journalistenquartier und da sind wir dann täglich zur Pressekonferenz und dann eben von Nizza aus durch ganz Frankreich gereist zu den Spielen.
Das wollte ich gerade fragen, gab es da auch schon eine tägliche Pressekonferenz, in der so ausführlich über nichts berichtet wurde?
Ja, da gab es ein Zelt, das war in Nizza und da haben sich dieselben vermutlich weitgehend, die sich heute noch treffen, haben sich da getroffen und dann wurden einem die Spieler zugeführt und dann, es wurde glaube ich nur, damals wurde es noch nicht live in irgendwelchen Fernsehsendern übertragen, aber sonst war das eigentlich schon weitgehend identisch.
Wie war denn Ihr Aufenthalt jetzt in England, als die deutsche Elf den Titel holte, 96?
Also England habe ich wunderbare Erinnerungen, das liegt aber natürlich tatsächlich an den englischen Stadien, an auch der Begeisterung der Leute, die da im und außerhalb des Stadions waren. Der Fußball war nicht wirklich interessant, 96, abgesehen von den Italienern. Und die Italiener sind ja aber dann an Bertie Vogt, an den Deutschen gescheitert. Auch das ist so ein Rätsel des Fußballs. Man weiß eigentlich bis heute nicht genau, wie es kommen konnte, dass die Italiener, obwohl sie eine Klasse besser waren als die Deutschen, ausgeschieden sind und die Deutschen Europameister wurden. Aber es war so und im Nachhinein, wie immer beim Fußball, hat man dann ja auch gute Gründe gefunden, warum das schon seine Richtigkeit hatte.
Ja, Sie selbst haben aber damals einen sogenannten Bertie-Faktor, also einen Faktor, der den Namen des deutschen Bundestrainers damals trägt, eingeführt, erfunden. Können Sie mal erklären, was das ist und wie Sie darauf kamen?
Ja, also das ist tatsächlich dann 1998 passiert. Ich habe ja im Grunde den Bertie Vogt schon, sagen wir mal, skeptisch, aber aufgeschlossen verfolgt. Bertie Vogt galt ja immer als eine Art Problembär. Weiß nicht, ob die Jüngeren das wissen, das fing ja schon 78 an in Argentinien, als er sich da politisch äußern wollte und das ging furchtbar schief, also im Grunde von politische Gefangene in Argentinien, damals war Militärdiktatur, ich habe keine gesehen und der war dann auch zu einem Zeitpunkt seines Lebens für die Todesstrafe und so Dinge, also es war gerade jetzt bei linken Lesern nicht ganz einfach mit Bertie, aber wir haben uns das eigentlich weitgehend, sagen wir mal, aufgeschlossen angeguckt. Nur 98 war es dann eben tatsächlich so, dass Bertie Vogt sowohl fußballerisch extrem einen Rückfall erlitten hat. Also er hat damals das, sagen wir mal, einzig moderne Moment im deutschen Team, das war der Libero Olaf Thon, den hat er rausgenommen, weil er nämlich Angst gekriegt hat und hat Lothar Matthäus reinstalliert und die große historische Leistung von Bertie Vogt war ja eigentlich, dass er Lothar Matthäus aus dem Team entfernt hat und zwar, weil er einfach sozial nicht integrierbar war. Das war das klassische Problem. Lothar Matthäus Bild-Zeitung und Bertie Vogt und sein dann Kapitän Jürgen Klinsmann waren eben Menschen, die eine gute Distanz zur Bild-Zeitung hatten, im Gegensatz zu Matthäus, was insgesamt, glaube ich, dem deutschen Fußball und auch der Sozialhygiene im Team gut getan hat. Und als er dann diesen tiefstehenden Libero Lothar Matthäus zurückgeholt hat, das war natürlich eine Art Bankrotterklärung, auch stilistisch fußballerisch. Und dann hat er eben, und das fand ich, war dann wirklich zu viel, das geht dann auch über irgendwelche, sagen wir mal, Befindlichkeiten hinaus. Er hat dann nach dem 0:3 gegen Kroatien im Viertelfinale eine internationale Verschwörung als Grund für die Niederlage benannt. Und das war erstens hanebüchen, es lag einfach dran, dass der deutsche Fußball zu dem Zeitpunkt eben vielleicht noch viertelfinaltauglich war, aber eben auch nicht mehr. Also er war nicht mehr konkurrenzfähig auf höchstem Niveau. Und es war auch eine Art, wie der Deutsche, also Bertie Vogts hatte immer vom der Deutsche ist kein Kühlschrank, der Deutsche ist kein Brasilianer, der Deutsche. Und da hat er im Grunde den Deutschen in der Weltöffentlichkeit auf eine Art und Weise dargestellt, wie auch Deutsche im konservativen Spektrum sich nicht mehr international präsentiert sehen wollten als eben verkniffenen, kleinen, spießbürgerlichen, schlechten Verlierer. Das war ein miserabler Stil und dafür wurde der Bertie-Faktor dann eingeführt ab diesem Zeitpunkt, wo wir versucht haben, jetzt bei der Nationalmannschaft, aber auch in der Bundesliga, den fußballerischen Stil, also das war auch im Zuge der Modernisierung des Schreibens über Fußball, dass man eben mit Volker Finke und dann Ralf Rangnick angefangen hat, sich wirklich inhaltlich mit Fußball zu beschäftigen, dass wir gefragt haben, wie modern ist eigentlich Fußball? Und Bertie war natürlich unmodern, also rückständig. Das ist der Bertie-Faktor von 0 bis 100 und dann stilistisch eben jenseits dieser problematischen Bertie-Figur, ob es denn auch eine, sagen wir mal, interessantere, positivere Darstellung, einen Stil geben kann. Das hat der Bertie-Faktor versucht einzufangen und der hat aber dann gar nicht sehr lange gehalten, denn nach 3 Monaten musste ja dann Bertie Vogts dann auch als Bundestrainer zurücktreten, weil dann auch einer breiten, sagen wir mal, Öffentlichkeit klar war, dass das keine Zukunft hatte. Und die Ironie an der Geschichte, wenn ich das noch sagen darf,
gerne,
war, dass Bertie dann zurücktreten musste, als er eben tatsächlich sich selbst modernisiert hat. Also er hat dann irgendwann plötzlich angefangen zu sagen, okay, so geht's nicht mehr, wir müssen irgendwie was tun. Und er kam dann mit seiner gegnerorientierten Raumdeckung. Das war im Grunde eine Bertie-Modernisierung und was ist passiert? Die Leute haben sich totgelacht und haben irgendwie gesagt, jetzt kommt der Bertie auch noch mit gegnerorientierter Raumdeckung. Also wo sind wir denn hier, wir Deutsche? Also wenn wir jetzt nicht mehr irgendwie mit Förster und Priegel irgendwie hinten Mann gegen Mann Kohle arbeiten dürfen. Also das, so geht's gar nicht mehr und dann war er vollends erledigt. Also Bertie, wenn Bertie irgendwie sagte, wenn ich über Wasser gehe, dann sagen die Leute, ja, Bertie kann ja nicht mal schwimmen. Da war natürlich schon auch was dran. Also ich sehe die Figur Vogts heute natürlich sehr viel milder als damals, aber ich glaube, zum damaligen historischen Zeitpunkt war der Bertie-Faktor einfach nötig.
Sie haben ja auch mal eine Zeit lang als Kolumnist bei dem legendären Fußballmagazin Hattrick gearbeitet, das hatte ich schon in meiner Einleitung erwähnt. Was war denn an diesem Magazin so einzigartig?
Ja, es war das erste überregionale Fußballmagazin meines Wissens, wo man sich auf eine moderne Art und Weise fachlich und auch kulturell mit dem Spiel beschäftigt hat auf der Höhe der Zeit. Und das kam eben dadurch, dass das Magazin aus Freiburg kam. Und Freiburg eben im Zuge der Modernisierung des deutschen Fußballs durch Volker Finke und den SC Freiburg eben einen bestimmten Spirit hatte, der dann auch in diesem Heft, auch wenn das weit über Freiburg und dann Finke hinausging, da dann eben Raum gefunden hat. Also es war ganz anders auf eine andere Art fachlich als der Kicker und hatte eben diese Verschmarrtheit, auch die sprachliche Restringiertheit des Kicker überhaupt nicht. Und es hatte aber auch nicht das, was heute die Leute so an Elf Freunde schätzen, also im Grunde so eine sehr poppige, aber fast schon wieder nostalgische Art, den Fußball zu betrachten, der eigentlich früher viel schöner war. Bei Hattrick war es tatsächlich so, dass das Schöne, das Interessante, das Spannende in der Jetztzeit passiert ist und man im Grunde eigentlich gespannt auf die Zukunft geguckt hat. Und die Frage damals war eben, ob diese Modernisierung von den Rändern, die dann Volker Finke ins Zentrum sozusagen der deutschen Fußballinnovation gebracht hat und gleichzeitig eben so Figuren wie Vogts rausgewischt hat, die dann plötzlich weg waren, ob das weitergeht, wie das weitergeht, wie weit das gehen kann. Das waren die Fragen damals.
Und wieso gibt es das Magazin heute nicht mehr?
Naja, das hatte tatsächlich ökonomische Gründe. Also das hat dann zu dem Zeitpunkt, hatte das eine ganz beinharte, hatte Fans, war extrem gute Reputation, aber es hat einfach tatsächlich nicht so viel verkauft, war ökonomisch kein so Erfolgsmodell, wie es Elf Freunde jetzt ist, so dass das irgendwann eben ja an Geld gescheitert ist.
Ja, jetzt machen wir nochmal Musik. Sie haben sich nochmal zwei Titel ausgesucht, nämlich Bernd Begemann mit Die neuen Mädchen sind da.
Ja, Bernd Begemann ist, finde ich, einer der ganz großen deutschen Popmusiker der Gegenwart. Die neuen Mädchen sind da, ist eigentlich ein prototypischer Song, wahnsinnige Hitqualitäten, ist aber nie ein Hit geworden. Toller Refrain und auch ein toller Slogan. Man fragt sich immer, welche Mädchen sind das, aber das werden wir jetzt vielleicht gleich hören. Und der zweite Song, Long May You Run, von Neil Young, das ist eben ein sehr alter Titel, den ich sehr mag. Und das Lustige daran finde ich, da geht's ja, ist ja eine Liebeserklärung an ein Auto. Neil Young erklärt irgendeinem uralten Auto, das zeitweise nicht mehr fuhr und jetzt wieder fährt, dass es aber noch möglichst lange irgendwie rennen oder fahren möge. Und schön ist eben, dass Neil Young ja dann im Laufe der Jahre selber eine ökologische Transformation durchgemacht hat und dass er eben heute im Grunde für Autos wirbt und steht mit alternativen Treibstoffen und eben für die ökologische Transformation in Zeiten des Klimawandels im Allgemeinen. Und daran muss ich eben immer denken, wenn ich diesen Song höre.
Ja, und die zwei Songs hören wir uns jetzt an und dann kommen wir mit dem dritten Gesprächsblock zurück. Da haben wir noch ein paar Minuten und in dem möchten wir dann über die Tatsache sprechen, dass im Moment häufig gefordert wird, die deutsche Mannschaft spiele besser, wenn sie denn die Hymne sänge. Ob dem so ist und was wir davon zu halten haben, erfahren wir gleich.
Mädchen sind da und mit Stadtplänen im Haar entstiegen sie der Bahn oder kamen vorgefahren.
Long may you run, long may you run, all of these changes have come, with your calm heart shining in the sun. Long may you run.
Radio Free FM mit dem Herrengedeck am Sonntagabend und mit Peter Unfried am Telefon. Ja, Herr Unfried, wir sind eingestiegen mit der Fußballnationalmannschaft und wir wollen auch mit ihr enden. Zu Beginn haben wir über Sigi Held und die Mannschaft 72 geredet. Gibt es da eigentlich noch was zu ergänzen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich muss vielleicht unbedingt noch sagen, warum eben Sigi Held der entscheidende Spieler war und nicht Günter Netzer. Also nachdem ich mir das Spiel zweimal angeguckt habe, nochmal habe ich eben gesehen, dass Sigi Held alle drei Tore vorbereitet hat. Das erste Tor von Uli Hoeneß, das dritte Tor von Müller und dieser legendäre Strafstoß von Netzer, der den Mythos Netzer begründet hat, der ist eben nur deshalb entstanden, weil ein Spieler bei schnellem Umschaltspiel, die Engländer hatten angegriffen und die Deutschen dann aus dem eigenen Strafraum gekontert und dann ist dieser Spieler, nämlich Sigi Held, aus der eigenen Hälfte, aus der Tiefe des Raumes auf und davon gerannt und hat alles überlaufen, bis ihn Bobby Moore im englischen Strafraum im zweiten Versuch, beim ersten Mal hat er ihn noch gar nicht gekriegt, im zweiten Versuch dann die Beine weggezogen hat und so entstand der Mythos Netzer im Grunde eben durch Sigi Held.
Ja, heute wünschen sich ja auch viele, dass mal wieder ein deutscher Spieler den Ball nimmt und durchs Mittelfeld läuft und große Aktionen und große Akzente setzt. Und jetzt wird immer wieder behauptet, dass es nicht ganz so gut geklappt hat oder im Moment läuft, liegt daran, dass ja vor Anpfiff beim Abspielen der Nationalhymne nicht alle Spieler mitsingen. Und es wird oft darauf verwiesen, dass gerade die mit Migrationshintergrund da wohl ein Identifikationsproblem hätten. Was hält man denn davon?
Ja, das ist eine ganz unglückliche Diskussion, die da immer wieder von interessierten Kreisen angezettelt wird. Also zunächst mal das, was wir Linke ganz hart lernen mussten und was wir heute kapiert haben. Deutschland, was bei einer WM oder bei einer EM spielt, ist nicht ein Land, das Schuld auf sich geladen hat. Das ist ein Fußballteam und das gilt im anderen Bereich natürlich genauso. Wir sind Fans eines Fußballteams des Deutschen Fußballbundes und zwar nicht, weil die deutschen Tugenden vertreten oder die deutschen Grenzen vor 45 oder nach 45, sondern weil die mit Joachim Löw als Trainer einen sehr modernen, teilweise einen fantastischen Fußball gespielt haben, in dem einen Spiel leider nicht, aber wir hatten keine so glückliche Phase seit ich das beobachte, eben auch nicht seit Wembley, wie wir sie jetzt haben, seit 2008 mit Joachim Löw und diesen Spielern. Aber das liegt nicht dran, ob die Hymne singen oder ob sie nicht singen, sondern es liegt daran, dass wir seit 2000 in Deutschland im Zuge eben der Vogtspleite, der Rückständigkeit des Fußballs eben auch wieder ausgehend von Modernisierungsschmieden wie Freiburg, dass wir Fußballschulen haben, wo irgendwie junge Burschen, die 12, 13, 14 sind, hingehen und Fußball richtig lernen und die sind dann in der Lage, dann auch diesen Fußball zu spielen, der auf höchstem Niveau verlangt wird. Wenn dann immer wieder interessierte Kreise, sei es jetzt irgendwie Medien oder teilweise auch Politiker, versuchen dann dieses Rad zurückzudrehen, das ja auch eine Verfachlichung darstellt, also mehr Leute wissen jetzt ein bisschen was darüber, wie dieses Spiel wirklich funktioniert und die das dann wieder zurückdrehen wollen auf, wir brauchen Führungsfiguren, wir müssen die Hymnen singen, wir brauchen hinten wie wird es immer genannt, irgendwelche Dreckschweine, die auch mal dazwischengrätschen, wie Stefan Effenberg, dann ist das im Grunde eigentlich nur ein ganz peinlicher Versuch, sozusagen die Aufklärung, die im deutschen Fußball auch das Fach das Publikum erreicht hat, eine Verfachlichung zurückzudrehen und wieder zu den Regeln zu kommen, die Bild-Zeitung jetzt zum Beispiel, nenne ich jetzt mal, früher immer hatte. Spieler sind gut, wenn sie gewinnen und wenn nicht, dann sind sie irgendwie faule Millionäre und dann steckt man sie in Flaschen und haut auf sie ein. Das sollte man sich einfach auch jetzt als aufgeklärter Fußballanhänger überhaupt nicht mehr gefallen lassen. Und dieser nationale Diskurs ist sowieso völlig absurd, weil es sich eigentlich längst rumgesprochen haben sollte, dass es so etwas wie nationale Tugenden, die sich dann in einem Fußballstil von Mannschaften manifestieren, im 21. Jahrhundert nicht mehr oder nur noch in sehr eingeschränkter Form gibt. Das heißt, auch Matthias Sammer wird dem FC Bayern und den Spielern da keine deutschen Tugenden mehr beibringen müssen und auch nicht können, weil nämlich Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm, auch Manuel Neuer, internationale Profis sind, die deshalb so gut sind, weil sie sich eben diesem Denken und diesen Schubladen entziehen und die auch beim FC Barcelona eben spielen könnten, weil sie auf der Höhe der Zeit sind.
Herr Unfried, danke. Ich muss hier an der Stelle leider abbrechen. Danke Ihnen für die kritische Betrachtung und danke, dass Sie heute zu Gast waren. War sehr interessant. Es war eine Stunde Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, dann mit einem Beitrag von der diesjährigen Pressetagung des WFV. Free.